ist in Lage, Ostwestfalen-Lippe. Wir sind hier auch in Nordrhein-Westfalen, oder?
Ja.
Genau. Ja, stimmt. Das heißt, aus dem gleichen Bundesland, aus dem östlichsten Zipfel Ostwestfalen-Lippe, die Stadtlage manche kennen, viele waren vielleicht sogar selbst da. Herzliche Grüße von unserer Gemeinde. Wir haben jetzt, also ich möchte mit euch zusammen jetzt ein Leben betrachten, das auf den Seiten der Bibel niedergeschrieben ist. Und das Leben hat 175 Jahre gedauert. Dafür haben wir ungefähr 30 Minuten Zeit. Müssen wir natürlich uns zusammenreißen, ich mich auch, um diese 175 Jahre eines bewegten Lebens in wenige Minuten reinzubekommen. Vorweg möchte ich euch einfach eine Frage stellen. Welche Nachrichten bewegen uns schon seit längerem? Jetzt haben wir Februar, mindestens so seit 10 Monaten, täglich hören wir ununterbrochen also bestimmte Nachrichten. Und manchmal, je mehr wir hören, desto stärker stumpfen wir ab. Ja? Was hören wir jeden Tag? Flüchtlinge, genau. Asylanten, Flüchtlinge und so weiter. Wir können auch sehr unterschiedlich darauf reagieren. Wir können einfach so tun, als ob uns das gar nicht angeht, obwohl es sehr schwer ist in dieser Situation. Wir können auf die Politik schimpfen oder noch irgendwie, aber wir können das auch so tun, wie Jesus das getan hat. Wer hat das getan? Stellt euch vor, zu der Zeit, als um Jesus herum 5000 Männer, allein Männer, versammelt waren und es ging auf den Abend zu, eine große Schar von Menschen, die ganzen Tag ihm gefolgt sind, ihm zugehört haben und am Ende des Tages, die Jünger sehen ein Problem. Die sagen, also Jesus, Menge von Menschen, die sind hungrig, die sind verschmachtet, die folgen uns den ganzen Tag, was sollen wir tun? Die haben Hunger. Und Jesus sagt, also menschlich gesehen könnte man sagen, also die sollen jetzt so also zusehen, wie sie jetzt weitergehen. Nein, er sagt seinen Jüngern, das sind nur 12 an der Zahl, die sollen jetzt für diese überwältigende Menge sorgen. Er sagt, ihr sollt ihnen das Essen geben. Na sowas. Wir haben doch nichts. Wir haben 5 Brote, 2 Fische, was sollen wir? Er sagt, macht das. Und ich glaube, das ist die Aufforderung an uns. Nicht irgendwie Schuldigen zu suchen oder noch was. Was sagt Jesus? Was können wir machen? Was sollen wir machen als Christen? Wir sind in einem wunderbaren Land. Das Land sorgt wunderbar fürs Essen. Also das heißt, Brot und Fische brauchen wir in den meisten Fällen nicht zu verteilen. Das Land sorgt für Unterkunft. Das Land sorgt für alles andere. Aber das, wofür kein Land, keine Sozialeinrichtung, auch nicht mal Rotes Kreuz, auch nicht mal irgendwelche wohltätige Organisationen, Parteien oder noch irgendjemand sorgen kann, das ist um das geistliche Wohl, um das Evangelium. Und dafür ist diese Gemeinde hier vor Ort gefragt, jede einzelne Gemeinde. Wir wollen uns jetzt einem Lebensbericht aus der Bibel widmen. Und das ist ein sehr interessantes Lebensbericht. Ich habe schon gesagt, 175 Jahre hat gedauert dieses Leben. Und wer war das? Könnt ihr ja schon so ahnen. Abraham, genau. Das Buch der Bibel ist so bestechend, so interessant. Es berichtet über die Menschen, wie sie waren, mit ihren Höhen und Tiefen, mit ihrem Glaubensmut, aber auch mit Versagen, mit ihren Heldentaten, aber auch mit ihrem absoluten Machtlosigkeit, Kraftlosigkeit und Sünde und Fall berichtet ununterbrochen. Wenn wir uns irgendwo bei einer Firma bewerben und schreiben wir unseren Lebenslauf, wir versuchen, unsere Versagen oder noch irgendwelche Sachen auszublenden. Stimmt? Das Lebenslauf beschönigen. Das Interessante an der Bibel ist, die beschönigt selbst die Lebensläufe von Patriarchen wie Abraham, David, Salomo in keinster Weise. Haben sie Glaubenstaten getan? Ist das niedergeschrieben? Haben sie versagt und gesündigt? genauso niedergeschrieben. Deswegen ist das interessantes Buch. Ein Buch, in dem wir uns selbst wie in einem Spiegel sehen können. Nicht nur in den Heldentaten, aber auch im Versagen. Ich habe vor kurzem eine Beerdigung vorbereiten dürfen. Ein junger Mann mit 32 Jahren ist gestorben. Es war ein sehr schweres Leben. Er hat in seinem Leben nie richtige Familie gekannt. Mit 17 Jahren war er schon vollweise. Und bis zu seinem 17. Lebensjahr lebte er schon jahrelang manchmal in der Obdachlosigkeit zusammen mit seiner Mutter. Es war in Kirgisistan. Irgendwann, also im Alter von zarten 12 Jahren, hat er Selbstmord seines Vaters erlebt. In seinem ganzen Leben hat er nie Berührung mit dem Evangelium gehabt, mit dieser frohmachenden Botschaft, mit der Botschaft, die Herzen befreit. Er hat Gefängnisaufenthalte hinter sich, Drogenabhängigkeit. Und irgendwann, im Alter von 27 oder 28 Jahren, hat er zum ersten Mal Christen kennengelernt. Gab es erste Berührung mit den Gläubigen. Zum ersten Mal hat er angefangen, in der Bibel zu lesen. Und im Gefängnis hat er sich bekehrt. Nach der Entlassung konnte er den Versuchungen nicht standhalten und ist wieder abgestürzt in das alte Leben. Leider. Aber was mir wichtig ist, dass er selbst, seine Frau hat mir berichtet, selbst noch vor seinem, kurz bevor er Herzstillstand erlebt hat, der hat öfters christliche Lieder gehört und hat so gelegen an seinem Computer und hat geweint dabei. In russischer Sprache. Ich weiß, dass unser Herr barmherzig ist. Er kennt sein Leben. Vielleicht in seinem sündigen, gefallenen Körper war er nicht mehr fähig aufzustehen. Und ich möchte ganz getrost sagen, ich weiß, der Herr ist gerecht. Ich brauche kein Urteil über ihn zu bilden, aber das ist alles in Gottes Hand. Als ich jetzt mit den Hinterbliebenen, mit der Frau darüber gesprochen habe, ich möchte für die Beerdigung einen Lebenslauf anfertigen, da haben sie sofort also ziemlich erschreckt reagiert. Was willst du da reinschreiben, dass er im Gefängnis war? Nein, auf der Beerdigung würde ich das nicht vorlesen. Das weiß jede der Angehörigen, dass er im Gefängnis war und wofür er war und so. Aber dass einfach die anderen hören, dass es ein Mensch ist, geboren, gelebt, Frau, Kinder, 5 Kinder hat er hinterlassen, betet übrigens für die Frau, der heißt Natalie, 5 Kinder haben die, dass da der Herr Wunder tut, dass da weiter das Evangelium Kraft gewinnt in ihrer Mitte. Aber ich habe eins gemerkt, die Menschen wollen gerne negative Seiten aus ihrem Leben ausblenden. Das kann man verstehen. Besonders auf der Beerdigung wollen wir nicht darüber sprechen. Das weiß jeder. Ich möchte heute, dass jeder von uns eine Ermutigung bekommt, indem wir sehen, dass Gott Menschen gebraucht, auch wenn sie Fehler machen. Er möchte sie wiederherstellen. Dafür möchte ich jetzt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 16, das ganze Kapitel und dann Kapitel 17 weiterlesen. Wir werden jetzt uns dem Wort Gottes zuwenden und etwas längere Abschnitte vorlesen. Das erste Buch Mose, Kapitel 16, vom ersten Vers bis zu Ende und dann Kapitel 17, von 1 bis 8. Abrahams Frau Sarai hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sie selbst kinderlos geblieben war, sagte sie zu ihrem Mann: Du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann mir meine Sklavin an meiner Stelle einen Sohn gebären, ich überlasse es dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann: Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Das ist Unrecht. Und du bist schuld daran. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte: Sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst. Sarai ließ Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. In der Wüste raste Hagar bei dem Brunnen, der auf dem Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davon gelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh du zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Erstmal bis zum Vers 10. Eine Familiengeschichte, wie sie ist. Mit Streit, Auseinandersetzung, mit viel Leid und Tränen. Davor, in den Kapiteln davor, lesen wir, dass Gott dreimal in Folge Abraham erschienen war und sagte zu ihm: Ich will einen Bund mit dir schließen und du sollst viele Nachkommen haben. Abraham hat geglaubt, hundertprozentig geglaubt dem Herrn. Und es vergingen viele, viele Jahre. Er hat immer noch geglaubt. Vergehen noch mehr Jahre, er wird alt, seine Frau wird alt. Und sie fangen an, steht hier zwar nicht, aber nach ihrer Handlungsweise steht fest, sie fangen an zu glauben, ob sie Gott richtig verstanden haben. Denn Gott hat zugesagt, die sollen Nachkommen bekommen. Und die Völker in ihrer Zeit damals, rund um Israel, obwohl das Land Israel noch nicht gab als solches, in dieser ganzen Gegend, angefangen von Ägypten, über ganz Nahen Osten, es war ganz normal. Viel Weiberei und hat sich keiner daran gestoßen. Abraham war aber einer, der aus dieser heidnischen Mitte hervorgeholt wurde, um nach der Verheißung zu leben, um Gott zu glauben. Er hielt sich nicht daran, er hatte seine Frau und er führte eine monogame Ehe. Das ist noch ein Beweis dafür, der Herr hat nicht vorgesehen, dass der Mensch, wie oft auf den Seiten der Bibel lesen wir, auch manche Männer, die sich an Gott gehalten haben, haben dann zweite und dritte Frau genommen. Jesus Christus hat das in seinen Predigten mehrmals unterstrichen. Als Gott Abraham und Eva geschaffen hat, hat er einen Mann, eine Frau geschaffen. Und das galt für alle Menschen, für alle Zeiten und bis heute noch. Wir sind gerade heute vielleicht durch den großen Zustrom von Menschen aus anderen Kulturen, werden wir auch mit anderer Handlungsweise oder mit anderer Einstellung konfrontiert. Aber die Bibel sagt uns eindeutig, ein Mann, eine Frau, alles was daneben ist, sorgt für viel, viele Probleme, für viel Zwietracht. Und selbst dann, als ob das in einem Einverständnis geschieht, wir haben hier so ein deutliches Beispiel. Eine tiefe Spaltung in einer Familie. Ein Streit, der bis in die innerste Seele der ganzen Familie geht. Und das ist in der Familie Abrahams. Wie fing das an? Er hat angefangen, an Gottes Verheißung zu zweifeln. Und die Denkweise der umliegenden Welt hat bei ihnen in der Familie so Eingang gefunden. Sarai sagt: Vielleicht, weil ich jetzt keine Kinder bekommen kann, hat Gott das anders gemeint, dass wir genauso handeln sollen wie die übrigen Völker um uns herum. Sobald sie das Abraham vorgeschlagen hat, hat der Mann nicht lange gezögert. Er hat gesagt: Ja, wahrscheinlich. Als Mann Gottes, der bis dahin jahrzehntelang auf Gottes Verheißung gehört hat, hier hat er nachgegeben. Und das war, ich würde das überschreiben jetzt, unser Thema: verhängnisvolle Fehler Abrahams. Das, was wir heute sehen, diese Auseinandersetzung zwischen einer Denkweise und der anderen, ist auf die Handlung damals in der Familie Abrahams zurückzuführen. Die Hagar ist auch im Neuen Testament als Symbol der Sklaverei aufgegriffen. Apostel Paulus im Galaterbrief schreibt: Hagar gebiert zur Sklaverei. Und Abraham sagt, die Sarai gebiert in die Gnade, in die Befreiung. Lass uns weiterhin lesen, was der Herr an dieser Stelle sagt. du bist meine, die Hagar sagt, ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh hin zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass man sie nicht zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen und ihn Ismael nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ungezügelt wie ein Wildesel wird er sein. Er wird gegen jeden kämpfen und jede gegen ihn. Er lebt getrennt von seinen Brüdern und fordert sie alle heraus. Hagar rief, habe ich wirklich ihn gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen. Du bist der Herr, der mich anschaut. Darum nennt man jeden Brunnen Ber-la-roi. Ber-lahai-roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Es liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der Gott, der alle Macht hat. Richte dich stets nach meinem Willen und tu, was recht ist. Ich schließe mit dir einen Bund und gebe dir die feste Zusage, du wirst unermesslich viele Nachkommen haben. Abraham warf sich zu Boden und Gott sagte weiter zu ihm, ich verbürge mich dafür, du wirst zum Vater zahlreicher Völker werden. Deshalb sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie zu ganzen Völkern werden und sogar Könige sollen von dir abstammen. Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jede Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeiten. Ich bin euer Gott und gebe euch das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst. Für immer soll es deinen Nachkommen gehören, denn ich bin ihr Gott. Es kam, wie es kommen sollte, in der Familie ist ein Sohn geboren, Ismael. Und wir sehen, dass für weitere 14 Jahre hat Gott geschwiegen. Immer dann, wenn wir unsere eigenen Wege gehen und an Gottes Verzweiflung, an Gottes Verheißung zweifeln, was kommt an dieser Stelle? Gott schweigt. Manchmal müssen wir diese bittere Erfahrung haben in unserem Leben, dass Gott schweigt, damit wir anerkennen, dass wir ihm vertrauen dürfen, sollen. An dieser Stelle hat Gott Folgendes zu Abraham gesagt. Nach 14 Jahren. Ich bin der Gott, der alle Macht hat. Richte dich stets nach meinem Willen und tu, was recht ist. Ich schließe mit dir einen Bund und gebe dir die feste Zusage, du wirst viel Nachkommen haben. Im Prinzip eigentlich könnte Abraham schon darauf vertrauen. Es geht um Ismael. Nein, aber an dieser Stelle Gott unterstreicht noch einmal, es wird noch etwas geben. Das heißt, nach dem Glauben, da wo es menschliche Möglichkeiten sind, komplett ausgeschöpft, da sind Gottes Möglichkeiten, fangen gerade erst an. In dem gleichen Kapitel lesen wir weiter. Dann sagte Gott zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du jetzt von jetzt an Sarah nennen. Ich will sie segnen und dir auch durch sie einen Sohn schenken. Sie soll die Mutter ganzer Völker werden und Könige sollen von ihr abstammen. Abraham neigte sein Gesicht zur Erde und lachte in sich hinein. Ich bin 100 Jahre alt und Sarah ist 99, dachte er. Wie sollen wir da noch ein Kind bekommen? Er sagte zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage gelten. Gott spricht zu Abraham. Und wir merken, er klammert sich an Ismael. Das kann man auch verstehen. Das ist sein Sohn. Er liebt ihn. Nur Gott möchte ihn auch darauf hinweisen, es kommt noch ein weiterer Nachkomme, Isaak, der nicht aus seinem eigenen Wunsch entstanden ist, aus Abrahams eigenem Wunsch, sondern nach Gottes Verheißung. Und dieser Sohn soll seine Erfüllung bringen. Aus diesem Sohn soll der Retter, Jesus Christus, kommen. Das ist eine Verheißung der Gnade Gottes, Verheißung der Liebe. Wir wissen, dass diese Familiengeschichte hat noch weitere, viele Schwierigkeiten hervorgebracht. Als dann so weit gekommen war, dass der Herr seine Verheißung an Abraham und Sarah in Erfüllung gebracht hat, ist dann nach einer gewissen Zeit zu einem Streit gekommen in der Familie. Und das lesen wir weiter in dem Kapitel 21, Verse 1 bis 5. Der Herr vergaß Sarah nicht. Er schenkte ihr, was er versprochen hatte. Sie wurde schwanger und gebar Abraham noch in seinem Alter einen Sohn. Das geschah um die Zeit, die Gott angegeben hatte. Abraham nannte den Sohn, den Sarah ihm geboren hatte, Isaak. Als Isaak 8 Tage alt war, beschnitt er ihn, genau wie Gott es angeordnet hatte. Abraham war bei Isaaks Geburt 100 Jahre alt. Sarah aber sagte: Gott hat dafür gesorgt, dass ich lachen kann. Jeder, der davon hört, wird mit mir lachen. Jetzt ist geschehen die Erfüllung. Sarah weiß genau, was eigentlich geschehen sollte. Und Abraham im Glauben eigentlich wusste ganz genau, das ist jetzt der Nachkomme, von dem der Herr versprochen hat. Der Herr hat das gemacht, was unmöglich war. Was abgestorben war, hat der Herr wieder lebendig gemacht. Die große Freude ist eingekehrt. Aber da war noch das andere Kind in der Familie, Ismael, auf den sich viele Millionen Menschen, ja sogar, würde ich sagen, also mehr als eine Milliarde Menschen heutzutage sich berufen. Denn die ganze islamische Welt beruft sich auf Ismael als ihren geistlichen Vater. Sie behaupten sogar, dass Mohammed, ihr Prophet, stammt direkt von ihm ab. Nun, das ist nicht beweisbar, ich kann das weder bestätigen noch beweisen, aber im Geiste wissen wir, dass es so ist. Es ist viel Unheil geschehen, aber auch hier hat der Herr eine Verheißung gegeben. Denn selbst dann, als Sarah in der Wüste war, als sie geflohen war von ihrer Herrin Hagar, hat Engel sie daran erinnert. Hagar, du Sklavin Sarais, woher kommst du? Der hat unterstrichen. Und sie sagt, ich fliehe vor meiner Herrin. Und genau in dieser Anerkennung, dass ein Nachkomme soll die Herrschaft des anderen auch anerkennen und eigentlich zu Jesus Christus kommen in dieser Weise und ihn anbeten, darin ist auch die Lösung. Ich bin überzeugt, dass die Verheißung oder die Prophetie, die Engel auch in der Wüste gesprochen hat, über die Nachkommen Ismaels, die erfüllt sich heute, die wir sehen. Das ist eine Gegenüberstellung. Das, was Engel gesagt hat zu Hagar, dass ihr Nachkommen wird gegen jedermann sein und die ganze restliche Welt wird gegen ihn sein, sehen wir das heute in der Auseinandersetzung mit der islamischen Welt. Und das ist eine Prophetie, die schon 4000 Jahre davor gesagt worden ist. Aber wir sehen auch eine Lösung. Eine Lösung, das ist in dem Herrn Jesus Christus. In dem geistlichen Nachkommen Abrahams in der Linie Isaaks. Die zwei Brüder, Isaak und Ismael, gingen irgendwann auseinander. Die Hagar wurde weggeschickt und die fand Zuflucht in Ägypten. Und als Abraham starb, wir lesen das im Kapitel 25 in Versen 7 bis 11. Abraham wurde 75 Jahre alt. Dann starb er nach einem erfüllten Leben und wurde im Tod von seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne, Isaac und Ismael, begruben ihn in der Höhle Machpella, östlich von Mamre. Abraham hatte dieses Feld von Hethitern erworben. Nun wurde er neben seiner Frau dort beigesetzt. Der Segen Gottes ging von Abraham nach Abrahams Tod auf seinen Sohn Isaac über. Isaac wohnte beim Brunnen Lahai Roi. Von Abrahams Sohn Ismael, den Saras ägyptische Sklavin geboren hatte, stammen die Ismaeliter ab. Die Ismaels Söhne waren Nebajot, der Erstgeborene, dann Kedar. Und dann folgen noch 10 weitere Namen. 2 Brüder. Ungleicher können sie nicht sein. Ein Vater, 2 verschiedene Mütter. 2 verschiedene Nachkommen sind hervorgegangen. Und einmal kamen sie wieder zusammen beim Tod ihres Vaters und trennten sich wieder. Und bis heute, schon 4000 Jahre später, kamen sie immer noch nicht zusammen. Es besteht immer noch eine Auseinandersetzung. Die Folgen dieser Auseinandersetzung sehen wir jetzt. Und wie reagieren wir denn wir als Gemeinde? Möchte ich mit einem kurzen Beitrag, können Sie bitte einschalten, ja? Mit einem kurzen Beitrag jetzt zeigen, ja? Wir sind mit vielen Flüchtlingen konfrontiert. Sie kommen zu uns auf allen verschiedenen Wegen. Das Wort Gottes sagt eindeutig: Errette, die zum Tod geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Das hat Salomon gesagt, Gott durch Salomon gesagt in den Sprüchen. Das ist eine Aufforderung an uns als Gemeinde. Menschen, die gerade in einer Todesangst oder Todesnot stecken, wir müssen sie erretten. Wir müssen sie davor abhalten, dass sie in den Tod wanken. In den physischen Tod und auch in den geistlichen Tod, wie viele Flüchtlinge, die gerade über das Mittelmeer gehen und dann in den Tod kommen. Sie kommen zu uns trotz alle Grenzen. Keine einzige Grenze der Welt kann sie aufhalten. Und ich bin der Meinung, einfach, das ist die Zeit gekommen, dass jetzt Menschen in einer globalen Bewegung sind. Als vor 25 bis 30 Jahren sehr viele Russlanddeutsche nach Deutschland kamen, das war Anfang vielleicht dieser Bewegung. Wir sind auch ein Teil dieser globalen Bewegung. Wir kamen zwar nicht mit Schlepperbooten oder noch irgendwie zu Fuß, wir kamen geordnet auf die Einladung, mit Flugzeugen angekommen, auf die Einladung der Bundesregierung, mit Pässen und so weiter, aber wir sind auch ein Teil dieser Bewegung. Heute hat sich diese globale Migrationsbewegung dermaßen ausgeweitet, dass die ganze Welt nur darüber spricht. Das sind jetzt sogenannte Refugees, Highways, über die Menschen zu Millionen auf dem Weg sind. Sie kommen. Warum kommen sie? Weil vielleicht wir, gläubige Christen, niemals in diese Länder gegangen sind. Das ist ein Foto aus irgendwo aus dem Balkan. In Serbien, Mazedonien marschieren Hunderttausende Menschen wie auf einer Autobahn, zu Fuß. Ich habe in der letzten Zeit mit vielen Menschen persönlich gesprochen. Die haben mir erzählt, wie sie durch die Türkei marschiert sind, wie die Polizei sie manchmal sogar mit Stöcken angetrieben hat, sobald sie gehört hat, das sind jetzt Jesiden oder noch jemand. Die gehen und kümmern sich wahrscheinlich am wenigsten über die Staatsgrenzen. Die hinterlassen vielleicht verwüstete Landschaften. Manchmal haben wir in Nachrichten gehört, wie jetzt hier in Ungarn oder in Mazedonien, Menschen gingen einfach durch die Weinberge und haben wie Heuschrecken alles leer abgefressen, wie Heuschreckenplage. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in eine Zeit angekommen, ähnlich wie zu einer großen Völkerwanderung. Vielleicht wie im 4., 6. Jahrhundert, als die großen Völker aus dem Osten nach Europa kamen, aus den Mongolen ganze Teile dieser Welt, Nahen Ostens und Europas überflutet haben und keiner konnte sie aufhalten. Hunderttausende in fernen Ländern in Afrika machen sich auf den Weg. Unabhängig davon, von der Politik hier in Europa und noch irgendwie hunderttausende Menschen. Was wollen sie, vielleicht fragen wir uns. Manchmal ist die Ursache ganz einfach. Die Menschen haben ihre komplette Lebensgrundlage verloren. Ihre Felder sind nicht mehr fruchtbar. Alles ist versalzen, alles ist versandet oder die Wüste ist gekommen. Oder die haben kein sauberes Wasser. Die sterben an der Verschmutzung. Die wollen einfach sauberes Wasser. Wie hier diese Bilder aus Bangladesch. Und die kommen zu uns als Asylanten. Wenn wir Nachrichten hören und besonders hier in dieser Gegend in Verbindung mit Köln, dann sind wir verängstigt. Stimmt? Ich auch. Für mich persönlich ist das nichts Neues. Ich habe ähnliche Vorfälle erwartet oder auch gehört. Nur, es gibt keine, und Gott sei Dank, ich bin unter den Asylanten schon seit 18 Jahren unterwegs, es gibt keine sogenannte Asylanten. Die sind genauso breit gefächert, diese Menschen, wie unsere Gesellschaft. Es gibt unter denen Menschen, die tiefes Leid erlitten haben, die demütig sind und richtig nach einer Anerkennung oder nach einem Zuhause lechzen. Es gibt unter denen auch Täter, die diese Menschen beleidigt, verfolgt, geschlagen und vielleicht sogar umgebracht haben. Es gibt unter denen tiefgläubige Christen, es gibt aber unter denen militante Islamisten. Es gibt unter denen Partymenschen, die nichts anderes haben wollen, als nur feiern. Es gibt aber unter denen tief depressive, niedergeschlagene Menschen. Es gibt, wie diese verschiedenen Bilder zeigen, tiefgläubige Muslime und Christen. Und ich möchte jetzt auch an dieser Stelle ein Erlebnis erzählen, das gerade erst 3 Tage alt ist. Ich gehe jeden Tag in die Asylheime mit der Botschaft des Evangeliums. Entweder ist das so im Rahmen eines Cafés, christlichen Cafés, oder gehen wir direkt einfach in die Asylheime, machen wir das meistens nicht alleine, sondern schon mit anderen gläubigen Menschen, sodass wir gleichzeitig diese Arbeit vergrößern, dass mehr Menschen da mit hineingenommen werden. Und ich war jetzt vor 3 Tagen mit einem jungen Mann, gläubigen Pakistaner, in ein Heim gegangen, in der Hoffnung, dass wir 2 Afghaner besuchen, die Urdu sprechen. Viele Afghaner können auch pakistanische Sprache Urdu sprechen, weil sie eine Zeit lang auch in Pakistan gelebt haben. Und so hatte ich vor, 2 Afghaner zu besuchen. Nur, weil der letzte Besuch bei diesen Afghanern schon 4 Wochen davor lag, könnte es sein, dass sie nicht mehr im Heim wohnen. Denn das Kommen und Gehen ist sehr stark. Die Fluktuation in den Heimen ist extrem stark. Wir kamen an die Tür, haben davor gebetet, dass der Herr unsere Wege leitet. Und dann habe ich einfach so angeklopft an die Tür, in der Hoffnung, dass 2 Afghaner immer noch da sind, aus dem Stamm Pashtunen. Sofort geht die Tür auf, als ob jemand hinter der Tür stand. Ich habe nur angeklopft, sofort bewegt sich der Schlüssel, geht die Tür auf und wer ist da? Eine neue Person. Und ich war innerlich sofort etwas enttäuscht. Denn ich war nicht darauf eingestellt, jetzt neue Menschen kennenzulernen. Und eine Person, ich habe mittlerweile schon meine bestimmte Erfahrung gemacht, ich konnte sofort einordnen, das war ein Marokkaner. Nach seinem Gesichtsausdruck konnte ich einstufen, ein Marokkaner oder ein Tunesier aus den Maghreb-Staaten, aus dem westlichen Nordafrika stammender Mensch. Ich war nicht besonders erfreut in Bezug gerade jetzt, was wir alle wissen und welche Vorstellung in unseren Köpfen auch herrscht. Wir haben uns sofort auf die Sprache geeinigt. Er sprach gutes Englisch. Ich darf jetzt auch mittlerweile ziemlich gut Englisch sprechen. Ich habe ihm gesagt, Gib mir bitte 5 Minuten, wir wollen dir etwas erklären. Der hat uns eingeladen, freundliches Gesicht, lächelt uns an, sehr modernes Aussehen, also ein bisschen als ob künstlerisch etwas in seinem Gesicht, so ein Pferdeschwanz, Piercing in der Unterlippe, ein Ohrring auf einer Seite, so auf der anderen Seite, Tätowierung an dem Arm. Gut, ich erkläre ihm, also Nummer 1, ohne längere Einleitung, wer wir sind. Wir sind Christen. Das ist einer aus Pakistan. Ich heiße Rudi. Und wir wollen den Menschen hier das Neue Testament anbieten. Und wenn sie wollen, wir wollen ihnen auch über Jesus erzählen, wer er ist, warum er in diese Welt gekommen ist. Wisst ihr, was seine Antwort kommt? Er sagt, God does miracles. Das heißt, Gott tut Wunder. Er sagt mir, glaub mir, ich stand vor der Tür, ich wollte schon rausgehen und in eine Kirche gehen und einen Priester suchen, der mir erklärt, was ist das also mit dem Christentum, mit dem christlichen Glauben. Und dann fängt er an zu erzählen, dass er schon 3-mal über Jesus geträumt hat. Das erste Mal im Traum kam zu ihm Jesus, hat gesagt, erzähl keinem, dass ich mit dir Begegnung habe. Das zweite Mal war noch irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, was Inhalt des Traumes war, das dritte Mal, sagt er, kommt Jesus auf dem Wasser mir entgegen. Und jetzt war ich, obwohl ich wusste, dass ich irgendwann aus einer streng muslimischen Familie stamme. Und dann später irgendwann hat er sich komplett vom Islam abgewandt, hat gesagt, mir war es im Islam zu eng, ich wollte frei leben. Und außerdem die Brutalität, die er erlebt hat, hat ihn auf die Distanz getrieben. So war er eine Zeit lang als Atheist im Leben unterwegs. Dann aber hat Gott in seinem Herzen wieder die Sehnsucht nach Jesus, nach Gott geschenkt. Und Jesus ist ihm erschienen, mehrmals im Traum. Jetzt stand er da nach diesen Träumen und wollte mehr über das Christentum wissen. Jetzt sind wir da. Jetzt habe ich verstanden. Der Herr ist mächtig. Der Herr wirkt heute genauso wie zur Apostelzeit. Und da durften wir ihm das Evangelium erklären. Ungefähr 1 Stunde haben wir miteinander gesprochen. Wir haben das Arabische Testament aufgeschlagen, in englischer Sprache, einige Passagen vorgelesen. Was kann man in 1 Stunde machen? Nicht viel. Aber nach 1 Stunde hat er zugestimmt, dass er zusammen mit uns beten möchte. Wir beteten zusammen und ich habe gestaunt. Woher kommt jetzt eine Sündenerkenntnis? Er betete, Tränen überströmt, hat immer gesagt, Jesus, oder er sagte auch, Isa, I am guilty before you. Ich bin schuldig vor dir. I am guilty, guilty before you. Ich bin schuldig. Da habe ich noch einmal, war für mich eine Lektion. Erstens, alle Vorurteile, die ich persönlich auch gegen Marokkaner hatte, waren auf einmal weggeblasen. Alle Vorurteile, jetzt also noch einmal einen neuen Menschen kennenlernen, waren auf einmal wieder weggeblasen. Der Herr tut Wunder. Deswegen würde ich jeden Einzelnen ans Herz legen, wenn der Herr jemanden hier beruft, in diesen Dienst zu gehen, macht das immer zu zweit. Und hofft, betet, hofft auf Gottes Wunder. Das ist ungefähr, wie in diesem Fall hier passiert. Die Aufnahme ist gemacht worden in einem Sprachkurs in Detmold. Ich habe die heimlich gemacht. Hier ist eine christliche Frau, die kniet vor 3 somalischen Frauen, die tief verschleiert sind, eingewickelt nach somalischer, islamischer Art. Und sie erklärt ihnen deutsche Wörter. Was jetzt in diesen Herzen dieser islamischen Frauen passiert, wissen wir nicht. Das weiß Gott. Aber ich weiß, die Somalier gehören zu den schwierigsten Menschen, die überhaupt erreicht werden können. Die haben unwahrscheinlich viele Vorurteile gegen Christen, gegen die Bibel, gegen alles, was Christentum angeht, gegen den Westen. Und trotzdem kommen sie zu uns. Und interessanterweise, ich habe diese Frauen am Tag noch beobachtet nach der Sprachkurs. Sie gingen ins Café, haben eine Tasse Kaffee getrunken, ein bisschen Gespräche geführt, die konnten ein bisschen Englisch und dann gingen sie zum Büchertisch. Auf dem Büchertisch lagen somalische Neue Testamente. Die standen zuerst da, haben miteinander getuschelt, dann habe ich gesehen, wie zuerst eine das Neue Testament genommen hat und unter dem jetzt Kleid oder Burka versteckt hat, die andere, der dritte. Alle haben das Neue Testament genommen und ich bin überzeugt, der Herr wirkt weiter und er wirkt Wunder. praktisch, was kann man machen? Nicht jeder ist dazu berufen, vielleicht in ein Asylheim zu gehen. Da ist wirklich oft harter Boden. Das muss ich euch ehrlich zugeben. Menschen können sehr feindselig sein. Die Atmosphäre kann nicht unbedingt einladend sein. Aber es gibt einige, die dazu berufen sind. Aber viele könnten eine ganz bestimmte Person, einen ganz bestimmten Flüchtling, etwas stärker unter die Arme greifen und auf diese Weise praktisch das Evangelium weitergeben. Und die Verheißung, die der Herr in dem Prophet Jesaja gegeben hat, dass die Schafe von Kedar von, und Nebajot, den Söhnen Ismaels, von denen wir gelesen haben, dass sie kommen und anbeten werden, das hat der Prophet Jesaja gesagt. Wir sehen heute schon große Auswirkungen. Zum Beispiel bei uns in der Gegend gibt es sogar eine ganze Gemeinde, die entstanden ist allein durch die Flüchtlingsarbeit. Die besteht ausschließlich aus Aserbaidschanern. Die singen und preisen den Herrn in ihrer Sprache. Also die Schafe von Kedar und Nebajot finden zu dem Herrn Jesus Christus. Die Verheißung Gottes erfüllt sich. Die zwei Söhne, Ismael und Isaak, finden zueinander in Jesus Christus. Die finden Versöhnung und Vergebung. Und wir dürfen Augenzeugen sein. Und noch viel mehr dürfen Mitwirkende sein in diesem Reich. Der Herr segne uns. Amen. Amen. Wollen wir beten, ja? Lass uns aufstehen und den Herrn danken dafür. Unser Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns auserwählst, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. In der Zeit, wo Menschenmassen vielleicht unsicher sind, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen, was sie tun sollen, wo sie bewegt sind von allen möglichen Stimmen aus der Politik, aus der Gesellschaft. Wir dürfen als deine Kinder die Ursachen, alle Konflikte, die Ursachen, alle Probleme kennen und wissen, dass es die Sünde ist, dass es manchmal Fehler sind aus der Vergangenheit. Und wir dürfen aber auf dich blicken, derjenige, der Versöhnung schafft, derjenige, der Menschen wieder zusammenbringt, der Vergebung schenkt in dem Blut seines Sohnes. Danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mächtig bist, indem du Menschen rettest, indem du Menschen ihre Sündhaftigkeit überführst, aus allen Nationen, aus allen Völkern und Sprachen. Danke dir, dass wir auch Mitwirkende sein dürfen. Ich bitte dich, segne diese Gemeinde, segne jeden Einzelnen, gib Mut und Zuversicht, dass alles in deiner Hand ist, dass nichts in dieser Gesellschaft passiert, was du nicht zugelassen hast. Ich bitte dich, Herr, segne uns, bewahre uns und statte uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir diese Zeichen der Zeit richtig erkennen und auch richtig handeln. Amen.